Wir nehmen uns einen Moment Zeit für eine stille Gebetszeit. Herr guter Gott, es sind so viele Dinge, die wir heute schon gehört haben hier im Gottesdienst, die unser Herz berühren und die in uns weiterwirken, die unseren Glauben stärken und ja, uns entfalten, um auch anderen Menschen von unserem Glauben erzählen zu können. Ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist, dass jetzt unsere Herzen offen sind für die Botschaft, die Olaf Vogt uns weiter sagt, für das, was du verheißen hast, um Gemeinde zu bauen, für das, was du uns zutraust und was zum Segen werden soll hier in diesem Haus, in unseren Familien und ja, mit allen, denen wir begegnen. Danke, dass deine Verheißung lebt, weiterlebt, bis du wiederkommst. Amen.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Gemeindebauen Teil 2. Vor 2 Wochen waren wir hier zusammen und haben kleine Bausteine verteilt. Ich habe sie heute noch mal mitgebracht. Für alle die, die nicht da waren oder noch einen Baustein mitnehmen wollen, für Leute, die auch auf dem Weg sind, Reich Gottes zu bauen, und mit einem kleinen Gruß von uns als Gemeinde könnt ihr die dann auch weiterreichen. Am Ausgang gibt es die heute dann nochmal. Ja, wir haben kleine Bausteine verteilt. Wir haben Danke gesagt für euren Dienst in der Gemeinde, haben unser Leitungsteam, unser Neues gesegnet, haben Zeugnisse gehört, was uns inspiriert, uns in der Gemeinde einzubringen, was uns trägt und hält, dass wir Reich Gottes mitbauen. Heute also Teil 2. Wir bauen weiter, Jesus will Gemeinde bauen und wir sind dabei. Dazu habe ich neulich ein Bild gefunden, zeige ich euch jetzt mal. Das fand ich großartig, das ist ganz mein Stil. Da fragt die ältere Dame nach dem Gottesdienst: Na Julia, was hat dir im Gottesdienst am besten gefallen? Und die kleine Julia antwortet: Als alle gesungen haben, Hallo Julia. Mit so einer Antwort hat die Dame bestimmt nicht gerechnet. Was für ein Erlebnis muss das für Julia gewesen sein, die ganze Gemeinde ihren Namen singen hören? Oder war das so ein Hörenwunder des Heiligen Geistes wie zu Pfingsten? Was war das Schönste, als alle gesungen haben? Halleluja. Wenn wir heute über Gemeinde nachdenken, dann hat dieses Bild für mich eine Aufgabe. Also dieses Bild, was wir jetzt sehen, trägt eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Wenn wir Gemeinde sind, Gemeinde Gottes sind, dann wollen wir aufeinander Acht geben. Wenn wir Gemeinde sind, dann gehen wir auf andere zu und fragen: Was hat dir am besten gefallen heute im Gottesdienst? Und dann hören wir mal genau hin und verstehen die Welt aus der Sicht eines anderen. Jetzt habe ich noch eine kleine Rätselaufgabe mitgebracht. Manchmal müssen wir genau hinschauen, wenn wir uns begegnen, damit wir sehen, was der andere sieht. Und heute habe ich mal ein Rätsel mitgebracht. Da müsst ihr genau hinsehen, um die Lösung zu finden. Was ist die Antwort? Ich lese mal. Was hat 3 Buchstaben, manchmal 8 Buchstaben, aber niemals 7 Buchstaben? Was ist jetzt die Antwort? Ihr könnt mal nebenher während der Predigt über die Antwort nachdenken. Am Schluss kommen wir nochmal drauf. Für die Lösung brauchst du keinen Text aufschreiben. Einfach überlegen, was ist die Antwort. Okay? Also, was hat 3 Buchstaben, manchmal 8 Buchstaben und niemals 7 Buchstaben? Also, liebe Gemeinde, darum geht es heute. Und das ist auch, das war jetzt ein bisschen schnell, so. Das ist auch unser Thema heute. Liebe Gemeinde, das ist heute die richtige Anrede. Heute soll es nämlich wieder um uns gehen, um uns hier in Zehlendorf, um uns hier im Krankenhaus, um dich und um mich. Wir haben das so schön bei Martin Pepper gehört, wie er das so deutlich ausdrückt. Du bist wichtig. Gemeinde hat etwas mit Menschen zu tun und nicht nur mit dem Haus. Und Gemeinde, das müssten wir mal erfragen, was ist denn Gemeinde für dich? Angenommen, du müsstest heute auf die Frage antworten, was denkst du über Gemeinde, über deine Gemeinde, was würdest du dann sagen? Eine der Gemeinde aufgeschlossene ältere Dame sagte, eure Gemeinde, da bin ich gerne. Da ist es immer so freundlich. Da wird man mit Handschlag begrüßt, da gibt es Kaffee nach dem Gottesdienst und da hört man mir zu. Ist das Gemeinde? Gemeinde als eine freundliche Atmosphäre. Jemand anders sagte, meine Gemeinde, da herrscht ein guter Geist. Keiner wird gezwungen. Da kann ich meine eigene Meinung haben. Ist das Gemeinde, Freiheit und Toleranz? Da sagt ein älterer Bruder, meine Gemeinde finde ich gut. Da ist am Sabbat Gottesdienst und da wird die Bibel studiert. Ist das für dich Gemeinde, Sabbat feiern und nach der Bibel leben? Da sagt eine ältere Schwester im Gespräch, wenn ich meine Gemeinde nicht hätte, dann hätte ich schon längst aufgegeben. In meiner Gemeinde, da habe ich Menschen, die beten für mich und die wissen, was mich bewegt. Ist das Gemeinde, füreinander da sein? Eine junge Schwester sagte mir in der Seelsorge, ich hasse euch. Ich hasse euch, wie ihr da oben steht und fromme Worte macht, aber nicht danach handelt. Ihr seid nicht echt da vorne. Sind wir so Gemeinde? Spielen wir Theater? Einer sagte, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Früher, da hatten wir noch klare Werte. Heute scheint alles durcheinander zu gehen. Sind wir das? Gemeinde ohne Ordnung? Das sind lauter Bilder. Hast du dich irgendwo wiedergefunden, wie du Gemeinde beschreiben würdest? Was würdest du sagen? Würdest du was anderes sagen? Gemeinde ist irgendwie ganz schwer beschreibbar. Es ist ein schillernder Begriff und jeder verbindet irgendwas mit ihr. Der eine ist dankbar und froh, dankbar für eine Familie, Gemeinde als Familie, Gemeinde als Freunde, als dass er eine Jugend hat, einen Seniorenkreis, vielleicht weil im Alltag solche Kontakte vermisst werden. Dankbar für Menschen, die für einen beten, auch dankbar für das Wort Gottes. Und dann wieder sind wir enttäuscht, wenn wir an Gemeinde denken, weil die Predigt wieder nichts war, weil Freunde weggegangen sind oder wir auch manchmal keine Musiker haben. Genau, Gemeinde ist ein schillernder Begriff. Jeder trägt ein Bild damit sich herum. Und Jesus hat auch ein Bild von Gemeinde gezeichnet. Er ist ja der Herr der Gemeinde und verkündet das Reich Gottes. Er gründet keine Kirche. Er sagt wenig über Gemeinde, aber wenn er das Wort in den Mund nimmt, dann wiegt es schwer. Der Text, den wir heute so in den Mittelpunkt stellen, ist Matthäus 16, Vers 8. Da sagt Jesus, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Das ist ein kurzer Satz. Jesus malt hier ein Bild und ich möchte mit euch so ein paar Gedanken dazu teilen. Er nimmt das Wort nicht oft in den Mund, aber wenn, dann wiegt es irgendwie schwer. Im Gespräch mit seinen Jüngern nach dem Bekenntnis, das Petrus abgibt, du bist Jesus von Nazareth, der Christus sei, der Sohn des lebendigen Gottes, da antwortet Jesus und spricht über Gemeinde in diesem Moment. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Zwei Gedanken mal dazu. Das erste ist, Jesus will Gemeinde. Ich übertrage das mal auf die Adventgemeinde Waldfriede. Es ist kein zufälliges Geschehen. Jesus sagt, ich will Gemeinde. Sie ist nicht einfach nur entstanden, unsere Gemeinde, aus der Laune irgendwelcher religiöser Leute. Gemeinde ist kein Verein, der sich um ein bestimmtes Interesse schart, keine Partei, kein Club. Gemeinde ist offenbar Jesu Absicht. Jesus will. Er will seine Gemeinde. Meine Frage, glaubst du das? Dass er Waldfriede will? Und bist du heute auch hier, weil du das so im Herzen sicher weißt? Gott will mich, Gott will diese Gemeinde. Wenn ihr jetzt mal zurückgeht in den Anfang eures Weges mit Jesus, als ihr ihn kennengelernt habt, wir haben so ein paar Geschichten heute in unserer Gesprächsgruppe gehabt, als ihr Jesus kennengelernt habt, oder als ihr ihn bewusster wahrgenommen habt und euch dann für die Taufe entschieden habt. Denkt euch mal zurück in diese Zeit. Wir haben ja Geschwister in dieser Gemeinde, die Eva Schröter zum Beispiel, die hat ihre Taufe vor 78 Jahren erlebt. 78 Jahre, so alt ist mancher von uns gar nicht. Da ist sie schon so lange mit Jesus unterwegs, ja? Oder der Udo Grebe, 69 Jahre, der Paul Kromrei, 68, der Udo Seltenheim, auch 68 Jahre mit Jesus unterwegs, die Vera, 65, Dietrich Runge, 65 Jahre, Stefan und Ina, 45 Jahre. Und dann sind so ein paar Jüngere dabei, die Zehai, ich glaube, 8 Jahre ist das her. Ja, da haben wir irgendwann ja zu Jesus gesagt, stellt euch nochmal in diese Zeit hinein. Was habt ihr damals erlebt? Irgendwann in dieser Zeit hat euch nämlich jemand angesprochen. Da ist euch klar geworden, vielleicht wegen irgendeiner Erfahrung oder irgendeiner Predigt in einer Krise, da ist euch klar geworden, Jesus will mich. Er will Gemeinde bauen. Und er will mich da drin haben. Euch hat das angesprochen. Ihr habt euch dann entschieden und ihr hattet Kraft, auch diesen Weg zu gehen. Bis heute geht er in die Gemeinde, lebt mit Jesus. Warum? Weil er euch will. Vor ein paar Jahren habe ich einen Mann besucht. Ich kannte ihn aus meiner Berliner Zeit noch. Er lebte damals in Wittenberge. Er war Diplom-Ingenieur und suchte jetzt nach seinem Studium Arbeit. Viele Bewerbungen, aber irgendwie wollte das nichts werden. Dieser junge Mann, der ist ganz freudig gläubig, also korrekter Mensch, einsatzfreudig, ist kein Verlierertyp, gar nicht, und trotzdem hat er keine Arbeit bekommen. Er engagierte sich damals sehr in der Gemeinde, Jugendleitung, Mission. Dann hielt er seine ersten Predigten, aber er hat keine Arbeitsstelle bekommen. Und dann fing er an, sein Leben zu überdenken. Ist ja manchmal so, wenn die Türe zu ist, er deutete seine Situation dann so, kann es sein, dass Gott noch was anderes mit mir vorhat? Und er hat gebetet und sich weiter beworben und nachgedacht und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass er doch nach Friedensau gehen will und Theologie studieren will. Nach Jahren hin und her, dann froh im Herzen diese Entscheidung gefällt zu haben. Andere fanden das auch gut. Und so hat er sich beworben, wollte nun nach Friedensau gehen. Aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, kaum ist der Entschluss da, da fangen auch die Probleme an. Er hat sich dann erkundigt, er würde mit seinem abgeschlossenen Studium würde er kein BAföG mehr kriegen, keine finanzielle Unterstützung. BAföG ging nicht. Mit dem Wohnen und Studieren war das damals 750 Euro im Monat. Das war ein Problem. Immer wenn Schwierigkeiten kommen, dann geht man ja so in sich und fragt sich, ist der Weg doch nicht der richtige? Ich kann doch in meiner Freizeit für Jesus was tun. Muss da nicht gleich Pastor oder Pastorin werden? Na, ihr könnt euch das vorstellen, was in seinem Herzen so vor sich ging. Und bei all diesen Fragen hat er mir dann etwas ganz Unglaubliches erzählt. Er hatte, bevor das Studium losging, einen alten Studienkollegen aus seinem Ingenieurstudium wieder getroffen und dem erzählte er nun, dass er nach dem Ingenieur jetzt Theologie studieren wolle. Und dann sagte der urplötzlich dieser Studienkollege, weißt du was, du musst doch bestimmt da Geld bezahlen. Mir geht's gut. Und ich möchte jetzt dein ganzes Studium hindurch dir 200 Euro dazugeben, überweisen, bis du fertig bist mit der Theologie. Ich freue mich, mir geht es finanziell gut, ich gebe dir das gerne. Da ist der junge Mann im Dreieck gesprungen vor Freude, damit hatte er nicht gerechnet, einen Fremden an sich, der ihn da so unterstützen wollte. Und ihm wurde dann klar, wenn Gott will, dann kann er. Und wo Gott will, da ist auch ein Weg. Dieser Text, den wir heute lesen, ist Jesus will Gemeinde. Und wenn man zurückschaut in die Geschichte, das haben Leute im Alten Testament erlebt, das haben Leute im Neuen Testament erlebt. Genau das, wenn Gott will, dann geschieht's. Ich erinnere nur mal an die Freunde im Feuerofen, die Freunde von Daniel, da sagten die auch, wenn Gott will, dann kann er uns erretten. Und als der Aussätzige vor Jesus stand, da sagte er, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus reinigt ihn. Der Wille Gottes ist immer sehr schöpferisch. Er verändert etwas, er bewegt etwas. Dort, wo Gott will, da geschieht das. Und da war seine Gemeinde ganz am Anfang, die Jünger auf dem See, bedroht von den Wellen, und Angst hatten sie, dass ein Geist kommt und Jesus sagt, ich will diese kleine Gemeinde, meine Jünger, und rettet sie. Da sind die Jünger bei der Gefangennahme und sie rennen alle weg vor Angst und Panik. Und ihre großen Worte, die sie sagen, wenn ich mit dir sterben müsste, so werde ich dich nicht verlassen, die galten alle kein Pfifferling mehr. Und dann erscheint der Auferstandene wieder. Und warum? Weil er diese Leute will. Weil er diese Leute will. Und dann sind die Jünger zu Pfingsten ganz fest entschlossen und der Geist fällt auf sie. Entsteht eine große Bewegung. Die erste organisierte Gemeinde ist da. 3000 auf einen Schlag werden getauft. Warum? Weil Gott diese Leute will. Das ist so das Erste, was ich mitnehme aus unserem Text. Jesus will Gemeinde. Und wenn ich das sage heute so, dann meine ich ja nicht das Gebäude, dann meine ich dich und mich als Teil dieser Gemeinde. Gemeinde, das meint immer Menschen. Gemeinde, das meint den Einzelnen, der eingefügt ist in eine große Gemeinschaft. Gemeinde, das meint dich und mich. Jesus will dich und mich. Glaubst du das? in all unserer Verschiedenheit will er uns, mit all unserem Mangel, mit unserem Zweifel, aber auch in unserem Mut und in unserer Hoffnung, jeden Einzelnen, mit all den kleinen und großen Ideen, mit den Begabungen und allen Behinderungen. Jesus will, Gemeinde, dich und mich, die schon 70 Jahre mit auf unserem Weg sind, die getauft sind oder noch gar nicht getauft und trotzdem mit uns auf dem Weg. Jesus will das. Glaubst du das? Er sagt aber noch was Zweites in diesem Vers. Er will nicht nur, sondern er will bauen. Er will ja nicht bloß, er will auch bauen, größer machen, wachsen lassen nach innen und außen. Gemeinde soll erwachsen werden, reifen, sich vermehren und Kinder kriegen. Jesus hinterlässt hier so ein dynamisches Bild, Gemeinde als Baustelle, das haben wir da auch so ein bisschen. Wenn Jesus sagt, er will Gemeinde bauen, was meint er denn dann? Wie will er denn bauen? Da sind die Jünger des Johannes und Jesus geht vorbei an ihnen und Andreas sagt, wo bist du denn zu Hause? Und Jesus sagt, komm, ich zeig's dir. Und Andreas geht mit und bleibt bei ihm. Da ist einer am Zoll und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Da ist jemand bei den Fischernetzen und Jesus sagt, komm, folge mir nach. Da ist Nathanael unter dem Feigenbaum, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Da ist Judas, komm und folge mir nach. Da sind die Frauen, da sind Kinder und Jesus ruft, kommet alle her. Ich baue Gemeinde, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, kommt und seht. Ich will Gemeinde bauen und Jesus baut sie, indem er Menschen in eine Begegnung hineinruft, indem er sagt, komm und sieh. Dann und so baut er Gemeinde. Was bedeutet das jetzt für uns? Auch hier in Waldfriede, glaube ich, wird das Entscheidende passieren, wo wir selbst und andere Jesus begegnen. Wo wir selbst sagen können, komm und sieh. Komm und sieh, wie ich mit Jesus lebe. Komm und sieh, was mich veränderte in dieser Liebe. Und da sind wir, wo wir auch schon in den letzten Predigten waren, die Frage nämlich, bei denen es in meinem Leben um so ganz praktische Dinge geht. Und wo Leute etwas bei mir angucken können. Komm und sieh, sagt Jesus. Und die haben gesehen, was er tut. Die Leute in der Gemeinde kommen doch, oder die einfach mit uns ins Leben treten im Alltag, die kommen doch nicht, weil sie interessiert sind, wie einer fromm redet, sondern wie man den Alltag bewältigt bekommt mit Jesus. Ich habe mal eine süße Postkarte bekommen, da stand drauf, es ist leicht, kleine Kinder in der Gemeinde zu küssen. Das hat mal jemand gesagt. Dort, wo die anderen es sehen und denken, ich bin ein guter Papa. Aber die wirkliche Probe mit kleinen Kindern ist doch im Alltag. In Quedlinburg, da stand ich mal morgens um 8 Uhr vor dem evangelischen Kita-Haus, also Kinderhaus, und da schaute ich einem Vater zu, der seinen 3-jährigen Sohn vor der Arbeit noch schnell in die Kita brachte. Und man hat das gespürt, wie er unter Druck stand. Eigentlich gar keine Ruhe dafür hatte, sich zu verabschieden, sondern wie er einfach nur froh war, dass sein Kleiner nicht jammerte und wie er den dann abgeben konnte und dann mit seinem Audi schnell zum Termin fahren. Es ist leicht im Gottesdienst oder bei besonderen Veranstaltungen, sich als Christ zu outen. Aber die Probe ist doch während der Woche, wie ich da als Vater, Mutter oder einfach als Mensch mit Jesus lebe. Und dann ist nicht die Frage, habe ich alles richtig gemacht heute, habe ich alle Regeln gehalten, Bibel gelesen, gespendet und den Gottesdienst besucht, sondern die wichtige Frage, Habe ich heute schon mit Jesus gesprochen? Wie die vier Freunde damals, die ihren Kranken zu Jesus brachten, als sie die Trage durchs Dach in den Raum runterließen, da heißt es in der Bibel, da sah Jesus ihren Glauben und die hatten noch gar nichts gesagt. Wenn er mich fragt, ist mein tägliches Gespräch mit Gott ein sicherstes Zeichen für meine Beziehung zu ihm. Wenn ich jeden Tag alles mit ihm besprechen kann, wenn ich jeden Tag alles zu ihm bringe, wie die vier Freunde ihren Kranken, dann ist Beziehung lebendig. Und wenn ich das dann so mache, dann kann ich auch andere einladen und sagen, wie bewältige ich meinen Alltag? Ja, ich rede mit Jesus darüber. Komm und sieh, schau dir das an. Sieh dir das an, wie ich mit Jesus lebe und wie mein Leben dadurch anders wird. Komm und sieh. Und die Leute folgten ihm nach. In den letzten Wochen gab es MSA-Prüfungen in den 10. Klassen. Bald beginnen die Ferien, haben wir schon gehört. Und danach wechseln einige auf eine andere Schule oder fangen ganz frisch an in der Grundschule oder mit der Ausbildung oder gehen an die Uni. Und allen Anfängern kann ich jetzt schon sagen, ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen für euren Start. Und dann werden wir diejenigen besonders Herausforderungen haben. Und ich frage mich immer, haben wir sie als Gemeinde darauf vorbereitet? Wenn sie in irgendwelche Krisen kommen, weil sie gemobbt werden oder mit dem Lernen nicht klarkommen, dann nutzt es unseren Kindern ja nicht viel, wenn sie wissen, dass Gott einen Tempel im Himmel hat oder in 6 Tagen die Welt geschaffen hat, sondern dann brauchen sie diesen Jesus im Alltag, der sich neben sie setzt auf der Schulbank, der ihnen gute Gedanken eingibt, wenn sie die Prüfung machen oder wenn etwas schief gelaufen ist, dass sie immer noch fröhlich sein können, dass sie weiterleben können, auch wenn die Prüfung misslungen ist. Haben wir das unseren jungen Leuten gelehrt, dass sie im Studium und in der Schule das anwenden können, was Jesus mit ihnen im Alltag vorhat? Komm und sieh, sagt Jesus. Und so baut er Gemeinde, ruft Leute in die Nachfolge. Ein zweiter Gedanke noch zum Thema Bauen, ja? In einem Buch habe ich einen interessanten Satz gelesen. Die wahre Frucht eines Apfelbaumes, kennt ihr den? Die wahre Frucht eines Apfelbaumes ist nicht ein Apfel, sondern ein neuer Baum. Das ist interessant, oder? Stimmt es? Stimmt es nicht? Die wahre Frucht eines Apfelbaumes ist nicht ein Apfel, sondern ein neuer Baum. Agrarpolitik auf der ganzen Welt ist ja so aufgebaut. Und so war es schon bei Adam und Eva. Die Ernte war nicht mit dem abgepflückten Apfel zu Ende, sondern es ging um Ausdehnung, um Vervielfältigung der Pflanzen, eben darum, neue Apfelbäume zu produzieren. Und kann man das jetzt auch auf die Gemeinde übertragen? Die wahre Frucht einer Gemeinde ist nicht ein weiteres Gemeindeglied, sondern eine neue Gemeinde? Das ist jetzt für uns gerade ein schweres Thema, weil wir das gerade so hinter uns haben, eine schwierige Zellteilung. Und weil wir manchmal nur im Gottesdienst vielleicht 50 Leute sind und dann sollen wir darüber nachdenken, eine neue Gemeinde zu gründen. Das ist schwierig. Aber ist das die Frucht eines Apfelbaums? Vielleicht ist Wachstum hier am Ort auch nicht nur neue Gemeinden zu gründen, sondern innerlich zu reifen und gesund zu werden. Vergangenheit zu bewältigen und neue Ziele sich zu stecken. Vielleicht ist Wachstum für uns hier in Waldfriede nicht gleich eine ganze Plantage, sondern neue Aufgabenfelder entdecken. Neben dem Gottesdienst kleine Zellen zu bilden, wo Begegnung, Kennenlernen und Wachstum geschieht. Als Pastor habe ich nun wirklich die große Freude, hier im Südwesten pro Woche 8 verschiedene Hauskreise besuchen zu können. 8 verschiedene Hauskreise. Die einen im Hauskreis beten, treffen sich per Zoom zum Beispiel. Jede Woche beten die dann in ihrem kleinen Hauskreis per Zoom über die aktuellen Nöte. Und was machen sie? Sie beten immer für einen Buchstaben in der Gemeindeliste, für alle, die einen gemeinsamen Buchstaben haben. Und so wird im Laufe des Jahres wird für alle in der Gemeinde gebetet und zusammengetragen. Kennt ihr die? Wer hat Kontakt? Da entstehen Beziehungen. Da gibt es Hauskreise in unserer Gemeinde, wo junge Leute sind, die früher zum Gottesdienst kamen, die dort aber im Hauskreis ein geistliches Zuhause haben. Dienstags und donnerstags bin ich jetzt in Stahnsdorf. Dort gibt es mehrere Hauskreise mit Nachbarn. Also da sind nur die Geschwister, die es machen, und die Nachbarn. Und letzte Woche sagte eine Teilnehmerin, die ist 21 Jahre, eine junge Frau, sie sagte, ich merke, wie mein Alltag sich seitdem verändert, seitdem ich hier im Hauskreis bin. Und dann erzählte sie ein Beispiel. Sie sagte, ich wollte in dieser Woche auf Arbeit mogeln, zu meinem Vorteil etwas einstecken, aber dann hat Gott zu mir gesprochen und ich habe das nicht gemacht. Gott verändert diese junge Frau auf einem ganz liebevollen Art und Weise. Oder sie sagte, ich bin so ein Typ, der nicht bitten kann. Da fing sie an zu weinen. Sie kann nicht jemanden um etwas bitten, sie macht alles alleine. Und dann hat sie sich in dieser Woche getraut und hat das erste Mal in einer Notsituation sich jemand geöffnet und hat Hilfe annehmen können. Sie sagt, mein Leben verändert sich. Oder eine andere Teilnehmerin erzählte, wie Gott geholfen hatte bei einem Unfall, und dass sie heute mehr glauben kann an Gott. Gott ist besser, als ich früher über ihn gedacht habe. Diese Woche waren wir, also Andreas und ich, wir waren mal im Hauskreis in Elsholz. Das ist auch eine ganz tolle Truppe, authentische Leute aus der Nachbarschaft, die zu Herzigers kommen, die müssen das gar nicht machen, die gehen aber. Immer wenn Hauskreis ist, sind interessiert, sind authentisch ehrlich in ihrer Begegnung. Menschen einfach aus der Nachbarschaft, für die der Hauskreis wichtig ist. Ich glaube, Gott will Gemeinde bauen und hat dabei alle Menschen im Blick. Auch meine Familie, meine Freunde, meine Nachbarn, die Arbeitskollegen, auch ehemalige aus unserer Gemeinde. Vielleicht sollten wir nach den Sommerferien ins Gespräch kommen darüber, wie wir Gemeinde bauen wollen, hier in der Argentinischen Allee. Wie wir Räume schaffen wollen, wo Menschen sich treffen können. Vielleicht brauchen wir so ein Seelsorgetreff, habe ich mir überlegt, wo wir Leute einladen, die ein Trauma haben. Und dann sind wir mit denen zusammen und dann erzählen wir, wie wir unser Trauma verarbeiten und dann beten wir. Vielleicht brauchen wir ein gemeinsames Essen-Treff, Potluck einmal im Monat oder jede Woche, wo Menschen einfach satt werden. Was wir schon haben, Seniorenkreis, wunderbar, die Jugend Südwest und ganz neu, wie hast du das genannt, Waldfriede Connection. Es gibt einen Treff, der fängt sich ganz langsam an zu formieren, für junge Erwachsene in unserer Gemeinde. Wir haben also nicht nur ein Teenie-Treff, ein Seniorentreff, sondern auch junge Erwachsene. Betet für solche kleinen Zellen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ist es das, was Jesus meint, wenn er von Gemeinde spricht, ein Bild von Wachstum? Geht es um ein Erwachsenwerden, ganz persönlich, um geistliche Reife und dann auch um die Fähigkeit, Kinder in die Welt zu setzen. Jetzt müsste das nächste Bild kommen. Aber wir können das auch anders machen. Nee, können wir nicht. Ich erinnere nochmal an die kleine Julia, ja? Haben wir innerliche und äußerliche Räume, um Menschen um uns herum wahrzunehmen und anzunehmen, wie sie sind? Und jetzt nochmal, da ist es. Haben wir so Räume in unserem Gottesdienst, in unseren Gesprächen, in unseren Begegnungen, wo wir Menschen einfach so nehmen können mit dem, wie sie sind und was sie fragen? Jetzt zu unserem Rätsel zum Schluss. Hat jemand eine Antwort? Ja? Wie heißt die Antwort? Also ich lese nochmal. Was hat 3 Buchstaben? Manchmal 9 und niemals 7. 8 ist die Antwort. Manchmal 8 Buchstaben. Wisst ihr, wir sehen immer das, was wir gerne sehen wollen. Und wir vermuten hinter einem Rätsel natürlich eine Frage. Und wenn ihr ganz genau guckt, da steht da aber kein Fragezeichen, sondern ein Punkt. Können wir umdenken, wenn wir genau hingucken? Wenn wir im Gespräch mit anderen sind, sind wir fähig, umzudenken, nicht in der Linie, die wir von vornherein gleich erkannt haben. Ja, klar, also was hat 3 Buchstaben? Jetzt überlegen wir mal, was hat 3 Buchstaben? Manchmal 8 Buchstaben, aber niemals 7 Buchstaben. Und jetzt merken wir, das geht doch nicht. Aber wir vermuten ein Rätsel, wir vermuten eine Denke, in die wir wieder ein Rätsel lösen müssen. Und wir vermuten dahinter eine Frage, was hat 3 Buchstaben? Aber es ist keine Frage, es ist ein Punkt. Und wenn ich euch jetzt die Lösung sage, ist einfach die Antwort, ja, das stimmt, was da steht. Was hat 3 Buchstaben? WAS. Manchmal hat 8 Buchstaben. Und niemals hat 7 Buchstaben. Wir sehen immer nur das, was wir gleich erkennen, wo wir gleich auf dem Weg sind. Aber manchmal müssen wir still bleiben. Lasst euch mal inspirieren von dem anderen, so wie er ist, und nicht, wie ich ihn denke. Ich möchte heute die Predigt mit einem Video schließen. Das kennt ihr vielleicht von vor 3 Jahren, von der Jahreslosung, als es um Hagar ging. Hagar war ja auf der Flucht vor Sarah. Sie war hochschwanger, ohne Zukunft, allein in der Wüste. Und da begegnet ihr der Herr. Auch wenn sie selbst keine Zukunft sieht, der Herr sah schon eine Zukunft. Und Gott sieht Hagar, er will Hagar und er beruft sie. Und dann kommt sie zu dem Schluss, du bist ein Gott, der mich sieht. Und was heißt gesehen werden? Darüber ist nun dieses Video. Das möchte ich euch zum Schluss noch mitgeben.
Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin, der ich bin. Jahwe, Gott, Elohim. Ich bin immer da, bin Alpha und Omega. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Bin in der Wüste der ersehnte Regen. Man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser. Dein Retter, dein Begleiter, ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich. Denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort, und mein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen Ein starkes Verb, zwei Silben. 11 Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um Sehen und Gesehenwerden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren und dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin, doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen, sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst, im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm, sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit, sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen, würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein. Und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht, habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt, gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat. Von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat. Du bist Wunder und bedeutungsvoll. Und für das Protokoll, meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk, weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert. Mein Kind, du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen.
Lerne zu begreifen und zu verstehen, du wirst von mir gesehen, sagt Gott. So baut Jesus seine Gemeinde. Er sieht dich und mich und er will dich und mich. Er will Begegnung. So baut er seine Gemeinde mit vielen Bausteinen aus Äpfeln und Apfelbäumen. Jesus sagt, lerne begreifen und zu verstehen, du wirst von mir gesehen. Kriegen wir das auch untereinander in Waldfriede hin? Das Bibelwort in Matthäus 16 endet mit: Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwinden. Mögen wir das auch hier erleben. Gott will seine Gemeinde bauen mit dir und mit mir. Und die Pforten des Totenreiches werden uns nicht überwinden. Mit dir und mir will Jesus bauen. Ich freue mich drauf. Amen.